Herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Haselskult-Podcasts Vergangenheitsforum. In dieser Folge widmen wir uns dem Thema prekäre Arbeitsverhältnisse in der Wissenschaft. Hierfür gibt es einen aktuellen Anlass, denn Mitte März veröffentlichte das Bundesministerium für Bildung und Forschung ein Eckpunktepapier zur Novellierung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes. Die Reaktionen aus der Wissenschaftsgemeinschaft waren weitgehend verheerend. Die WissenschaftlerInnen waren sich selten so einig, dass die geplanten Veränderungen zu einer Verschlechterung der Arbeitsverhältnisse für WissenschaftlerInnen ohne Lehrstuhl führen würde. Inzwischen wurde das Eckpunktepapier zur Überarbeitung vom Ministerium zurückgezogen. Ich spreche gleich mit Nina Verheyen über das Problem prekärer Arbeitsverhältnisse. Insbesondere werden wir auch über neue Initiativen vom VHD, dem Verband der HistorikerInnen Deutschlands, sprechen. Nina, ich darf dich kurz vorstellen. Du bist Historikerin mit globalgeschichtlichem und emotionsgeschichtlichem Schwerpunkt. Theorie kommt auch dazu. Du kannst natürlich gleich noch das ergänzen. Deine Forschungslaufbahn hat dich über viele Institutionen und Stationen bereits geführt, unter anderem das Wissenschaftskolleg in Berlin und auch die University of California in Berkeley. Derzeit vertrittst du den Lehrstuhl Globalgeschichte von Sebastian Konrad an der Freien Universität. Und du bist Ausschussmitglied im VHD für die Gruppe Postdocs. Und dazu kannst du vielleicht gleich am Anfang mal etwas noch erzählen. Also was konkret machst du da eigentlich da im VHD?
Hallo Thomas, vielen Dank für die Einladung zum Gespräch und für die freundliche Einführung und in dem Zusammenhang gleich der Hinweis, um nicht als anmaßend zu erscheinen. Ich sehe mich jetzt nicht als Globalhistorikerin im engeren Sinne, weil meine beiden Qualifikationsschriften, Dis und Habil, globale Verflechtung nicht ins Zentrum gestellt haben, weder als Ansatz noch als Gegenstand. Beide gehen sehr stark letztlich von europäischer Geschichte aus. Aber ich freue mich trotzdem über das Stichwort, denn in der Tat ist mir die Globalgeschichte sehr wichtig. Ich versuche für so eine globalhistorisch informierte Geschichtswissenschaft zu streiten und freue mich daher auch sehr, jetzt aktuell an der FU in der neueren Geschichte und auch in der Globalgeschichte zu sein. Und in gewisser Weise ist das schon die Überleitung zu deiner Frage nach dem VHD. Ich bin hier an der FU Professorin, gehöre zu den ProfessorInnen, allerdings nur auf Zeit, weil ich Vertretungs- bzw. Gastprofessorin bin und damit für ein Jahr angestellt. In der Nomenklatur der Geschichtswissenschaft oder des deutschen Wissenschaftssystems macht mich das dann zugleich zur Postdoktorandin. Und auf der Position der Postdoktorandin beziehungsweise auf der Position Postdoc 2 bin ich in den VHD-Ausschuss gewählt worden. Auf der anderen Position ist Sebastian Kubon, den einige kennen als Initiator der Ich bin Hanna-Initiative. Und dann haben wir als Doktorandin noch Katrin Meissner im VHD-Ausschuss. Und wir vertreten damit im Ausschuss gewissermaßen den sogenannten Mittelbau. Das Wort Nachwuchs möchte ich jetzt hier vermeiden. Und wir versuchen ausgehend vom VHD-Ausschuss auch was für den Mittelbau zu tun. Der VHD-Ausschuss ist in erster Linie damit beschäftigt, die Historikertage zu organisieren. Das Programm für den nächsten Historikertag in Leipzig steht jetzt auch schon im Internet. Und da wird es dann zum Beispiel erstmals eine Sitzung speziell für die Postdoktorandinnen geben, für die Promovierten und Habilitierten. Eine Sitzung für die Promovierten gibt es schon länger und ein bisschen daran orientiert haben Sebastian und ich jetzt so eine Sitzung für die Promovierten und Habilitierten ins Programm genommen, um dort den Erfahrungsaustausch zu ermöglichen. Und auch, um dann gemeinsam die eigenen Interessen besser vertreten zu können. Und davon ausgehend haben Sebastian und ich uns überlegt, in diesem Punkt von Katrin Meissner lernend, dass es sinnvoll sein könnte, auch über die Historikertage hinaus die Vernetzung von Promovierten und Habilitierten zu verbessern. Katrin Meissner hat für die Promovierenden vor einiger Zeit eine Initiative gestartet. Es gibt jetzt eine E-Mail-Adresse für die Promovierenden beim VHD, unter der man sich melden kann für einen Verteiler, über den Katrin den Austausch dieser Statusgruppe organisiert. Und analog dazu haben Sebastian und ich jetzt einen Verteiler aufgebaut für die Promovierten und Habilitierten. Wobei ich gleich betonen möchte, dass unsere Idee jetzt nicht ist, die Statusgruppen sozusagen gegeneinander in Stellung zu bringen. Wir arbeiten mit Katrin ganz eng zusammen. Und wir arbeiten natürlich auch mit den ordentlichen ProfessorInnen im VHT-Ausschuss ganz eng zusammen. Aber gleichzeitig glauben wir, es ist wichtig, den Erfahrungsaustausch auch speziell in dieser Gruppe zu stärken. Und bisher gibt es eben keine Initiative, die sich speziell darum bemüht, Promovierte und Habilitierte in der deutschen Geschichtswissenschaft zusammenzuführen, zu ermöglichen, dass man sich austauscht und zu überlegen, wie man die eigenen Interessen besser vertreten kann.
Ja, man hat ja so ein bisschen man kriegt ja immer den Eindruck, dass hier die Statusgruppen vor allem gegeneinander sich aufstellen, auch wenn es um die Frage des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes, ich bin Hanna und all diese Diskussionen geht, kommt der Eindruck immer auf, dass derzeit die Statusgruppen vor allem unter sich geblieben sind und für sich diskutieren und da auch durchaus große Uneinigkeit herrschte darüber, wie da voranzuschreiten wäre. Bei dem jetzt aktuellen Eckpunktepapier des Bundesministeriums für Bildung und Forschung unter Stark-Watzinger, da war auf einmal ganz große Einigkeit, dass das irgendwie nicht funktioniert, was dort vorgeschlagen wird und eigentlich noch zu einer Verschlechterung führen könnte. Ganz kurz als Frage, wie hast du eigentlich dieses Eckpunktepapier, wie gesagt, mittlerweile ist es zurückgenommen, aber wie hast du eigentlich auf dieses Eckpunktepapier da reagiert, als das vor 3 Wochen oder 4 Wochen etwa rauskam?
Ja, ich war schon überrascht, muss ich sagen, weil es mir sehr naiv erscheint, ne? Und weil es unmittelbar, glaube ich, zu einer Verschlechterung der Situation derjenigen führt, denen das BMBF ja eigentlich auch helfen möchte, ne? Deshalb wirkt es so naiv. Gleichzeitig gibt es kein Patentrezept, ne? Also ich kann dir jetzt auch nicht sagen, was man machen soll. Ich kann nur noch mal bestätigen, dass die aktuelle Situation für viele extrem unbefriedigend ist, extrem belastend ist. Und dass ich glaube, dass wir schon gut daran tun würden, wenn wir uns stärker als Gemeinschaft tatsächlich wahrnehmen würden. Und zwar tatsächlich letztlich auch statusübergreifend. Ich glaube zum einen, dass man einsehen muss, oder dass man von ProfessorInnen nicht wirklich erwarten kann, dass sie jetzt sozusagen alleine die Interessen derjenigen vertreten, zu denen sie nicht gehören. Ja, ich glaube, da müssen wir schon selber unsere Stimme stark machen. Ich glaube aber zum anderen auch, dass es durchaus sowas wie ein übergreifendes Interesse gibt. Ja, ein übergreifendes Interesse einer guten Wissenschaft, einer Wissenschaft, die ihre Leute nicht verschleißt, einer Wissenschaft, die tatsächlich Talente auch nach oben kommen lässt, unabhängig vom sozialen Hintergrund. Was wir aktuell haben, ist eine Situation, in der Personen, die kein sozioökonomisches Umfeld haben, das es ihnen erlaubt, auch mal ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr oder 2 Jahre arbeitslos zu sein. Also dass Personen, die das nicht haben, im Grunde genommen diese wissenschaftliche Karriere gar nicht mehr verantwortungsbewusst anstreben können, weil sie einfach nicht darauf zählen können, dass selbst wenn sie alles richtig machen, also selbst wenn sie die Leistung erbringen, die es angeblich braucht, ja, dass es dann funktioniert. Und das ist eine ganz, ganz unbefriedigende Situation, sowohl für die persönlich Betroffenen, aber auch für die Wissenschaft insgesamt. Das schwächt unsere Wissenschaft. Und ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo tatsächlich statusübergreifend durchgesickert ist, dass die Situation wirklich dramatisch ist und dass sich da wirklich was verschieben muss. Was genau passieren soll, scheint mir noch sehr unklar. Deswegen versuche ich als VHD-Ausschussmitglied zunächst einmal die Diskussion zu intensivieren, Diskussionen zu ermöglichen. Über Podiumsdiskussionen, über die WebEx-Veranstaltung, die ich zusammen mit Sebastian organisiert habe. Da sollen ja mehrere folgen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass wir nochmal eine Arbeitsgruppe starten vom VHD aus, um darüber zu diskutieren, was jetzt konkret gemacht werden soll. Ich fand die Resolution, die beim letzten Historikertag verabschiedet wurde, schon ganz gut. Das war auch der Grund, warum ich mich überhaupt habe zur Wahl stellen lassen. Ich wollte eigentlich den Wind dieser Resolution aufnehmen. Aber es müsste jetzt in dem nächsten Schritt, glaube ich, verstärkt darum gehen, darüber zu sprechen, was man eigentlich konkret machen kann, um die Situation zu verbessern, in die richtige Richtung zu lenken und um also gewappnet zu sein, wenn aus der Politik doch so etwas holzschnittartige Reformvorschläge kommen wie jetzt gerade.
Ja, beim Wissenschaftszeitvertragsgesetz, da hat man ja auch ursprünglich, das gab ja die gute Intention, dass man die Kettenverträge möglichst abschafft. Und das führte dazu letztendlich, also wenn man so eine Rechtswirklichkeit sich dann anschaut, dass einfach nur gut ausgebildete Wissenschaftler nach maximal 12 Jahren im Grunde nicht auf der Straße vielleicht saßen, aber jedenfalls nicht mehr in der Wissenschaft waren. Meine Frage dahingehend ist auch, weil ich jetzt gerade gut ausgebildeter Wissenschaftler sagte, Das sind ja Menschen, die jetzt seit 15 Jahren in der Wissenschaft tätig sind. Das wird ja alles immer unter diesem Begriff des Nachwuchswissenschaftlers gefasst. Und ich weiß, dass du mit diesem Begriff große Probleme hast. Und ich würde dich gerne mal fragen, warum.
Ja, ich finde den Begriff Nachwuchs tatsächlich sehr problematisch. Der ist sehr paternalistisch und auch entmündigend. Und wir sprechen ja von Personen, die erstens altersmäßig 30 plus sind oder eben auch 40 plus. Also rein vom biologischen Alter her ist das meinem Verständnis nach kein Nachwuchs. Zum anderen sprechen wir von Personen, die fertig promoviert sind. Doktor sowieso, ja, Dr. Phil. Das ist ja kein Nachwuchs. Also Nachwuchs suggeriert ja, dass da jemand noch herangezogen werden muss, ja. Und das trifft auf diese Gruppe aus meiner Sicht nicht zu. Ich glaube, es ist wichtig, sich klarzumachen, dass das die Personen sind, die diesen wissenschaftlichen Betrieb ja ganz maßgeblich auch stemmen und gestalten, ne? Und die ganz reguläre Arbeit auch machen an den Universitäten. Und die daher auch nicht mehr in der Ausbildung im eigentlichen Sinne sind. Ne? Es gibt schon sowas wie Learning by Doing. Insofern finde ich das auch akzeptabel, dass jetzt nicht alle in der Wissenschaft sozusagen gleich verdienen, sondern dass es da gewisse Abstufungen gibt und dass man für bestimmte Positionen bestimmte Dinge vorher auch schon gemacht haben sollte. Aber deshalb ist man kein Nachwuchs. Also wenn man promovierter Historiker ist, 35 plus, dann ist dieser Begriff Nachwuchs entmündigend. Und er suggeriert eben immer auch, dass die Personen noch in der Vorbereitung sind auf etwas, was dann später kommt, ne? Aber was sich ja eben aktuell zeigt, ist, dass viele Personen, wenn sie dann diese Postdoc-Phase abgeschlossen haben, die Professur nicht erreichen und auch sonst sehr unbefriedigend nur tätig werden können.
Es gibt ja von der Europäischen Kommission jetzt aktuell eine Einstufung, die da vorschlägt, dass in R1 bis R4 Kategorien, also Researcher 1 to 4, zu machen. Und dann tauchen dann Begriffe Wissenschaftler vor der Promotion, anerkannte WissenschaftlerInnen, etablierte WissenschaftlerInnen und führende WissenschaftlerInnen sozusagen in so einer Abstufung nach Erfahrungsleveln. Das, was ein bisschen du ja auch jetzt gerade so vorgeschlagen hast. Natürlich sind die Erfahrungen unterschiedlich, je nach Altersstufe ein bisschen oder Erfahrungsstufe und wie lange man bei der Sache dabei ist und welche Tätigkeiten und Funktionen man ausgefüllt hat. Aber ich meine, ich teile das auf jeden Fall auch, ich muss es kurz auch für mich mal gesagt haben zumindest, auch wenn ich jetzt eher so als neutraler Sprecher hier bin. Aber das ist natürlich, wenn man sich anguckt, was die Wissenschaftler leisten, auch unterhalb des Lehrstuhles, dann sind im Grunde schon viele Dinge dabei, die dann später auch auf dem Lehrstuhl geleistet werden müssen. Ne? Also die Meriten werden ja verdient darunter, unterhalb des Lehrstuhls. Und oft gibt es wenig Tätigkeiten, die eigentlich noch nicht gemacht wurden, wenn man den Lehrstuhl dann erreicht, die auch für den Lehrstuhl wichtig sind. Das ist ja eigentlich die Grunderfahrung. Ne? Da würdest du mir wahrscheinlich zustimmen.
Genau.
Ja. Ich habe noch eine Frage, und zwar wieder zum Historikerverband. Es ist ja die Idee, dass ihr den Meinungsaustausch jetzt eben fördert und auch nochmal viel stärker die Gruppen zusammenbringt. Der Historikerverband hat auch eine Diskussionsrunde angekündigt für, ich meine, Juni diesen Jahres, wo es auch nochmal um dieses Thema gehen soll. Kannst du da auch noch etwas zu sagen? Bist du da ein bisschen stärker informiert darüber?
Genau, also am 1.6., am 1. Juni wird es eine öffentliche Diskussionsveranstaltung geben an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften über die Karrierewege und Arbeitsbedingungen in der Geschichtswissenschaft, initiiert vom VHD mit einem breiten Kreis auf dem Podium. Ich will jetzt die einzelnen Personen nicht alle vorstellen. Ich will vielleicht aber erwähnen, dass Katrin Meissner vom VHD-Ausschuss dabei sein wird, eben diejenige, die im VHD-Ausschuss für die Promovierenden spricht, dass aber auch Marie Huber von der Humboldt-Uni dabei sein wird als Postdoc im Grunde genommen, dass unter anderem auch Christina von Hodenberg, die Direktorin des DHI in London, dabei sein wird. Und darin sieht man schon, dass es um ein statusübergreifendes Gespräch geht, ja. Und das ist das, was mich daran besonders freut, dass also nicht nur ordentliche ProfessorInnen darüber sprechen, wie jetzt die Karrierewege zu gestalten sind, aus einer paternalistischen Perspektive heraus, sondern dass tatsächlich der sogenannte Mittelbau selber auch an diesem Gespräch beteiligt wird. Und das ist es auch, was ich mir sehr wünsche. Also einerseits natürlich, dass ProfessorInnen das schon auch zu ihrem Thema machen. Es geht sie ja auch an. Ihre Wissenschaft leidet ja auch darunter, wenn sie keine guten Personen mehr finden können für ihre Lehrstühle oder breiter für ihre Forschungsbereiche, aber dass zugleich dieses Gespräch nicht über die unmittelbar Betroffenen hinweggeführt wird, sondern tatsächlich auch mit ihnen. Und dass da dann auch nicht nur ein Vertreter dabei ist, also als Feigenblatt, sondern dass tatsächlich die Möglichkeit besteht, sich da auch stärker einzubringen.
Weil du da gerade von dem Feigenblatt auch sprichst, ist vielleicht eine gemeine Frage jetzt zum Abschluss, aber müsste der VHD in seiner Verfasstheit auch viel stärker diesen wissenschaftlichen Mittelbau, fassen wir es mal unter diesem Begriff wieder, viel stärker diesen auch mit einbeziehen, müsste sozusagen die Machtstrukturen im VHD etwas verschoben werden, nach deiner Ansicht?
Also du bist nicht der Erste, der diese Frage stellt. Das wurde auch schon bei unserer WebEx-Diskussion formuliert und ich stimme dem zu. Also ich finde auch, dass der VHD sich da noch etwas verändern könnte. Der VHD vertritt ja die Interessen seiner Mitglieder und die Mitglieder sind mehrheitlich keine ProfessorInnen. Er wird von außen oft sehr stark als ProfessorInnenvertretung wahrgenommen. Der aktuelle Vorsitzende, Herr Raffel, hat nochmal sehr klar gemacht, dass der VHD wirklich alle vertreten möchte. Das ist mir auch ganz wichtig. Genau deshalb streite ich ja auch für die Postdocs und die Habilitierten im Ausschuss. Aber natürlich würde ich mir wünschen, wir wären dann noch viel mehr. Und natürlich würde ich mir wünschen, dass wir auch auf den ganz regulären Ausschusspositionen gewählt werden könnten. Also dass man nicht erst ordentlicher Professor sein muss, um auf so eine reguläre Position zu kommen, sondern dass das auch als fortgeschrittener Historiker, Historikerin, sag ich jetzt mal, möglich ist. Das Ganze wäre ja immer noch an eine Wahl gebunden. Es müsste also niemand Angst haben, dass auf einmal lauter Personen diesen VHD leiten, die niemand da haben möchte. Ne? Es würde ja weiterhin gewählt. Aber es gäbe dann nicht mehr diese formale strukturelle Benachteiligung, dass man unterhalb der ordentlichen Professur bestimmte Positionen gar nicht erreichen kann.
Liebe Nina, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch mit dir und wünsche dir und vor allem euch mit diesem Meinungsaustausch alles Gute und ich hoffe, dass es zu guten Ergebnissen auch führt, was man eben verändern könnte. Natürlich muss man es dann auch in die Tat dann irgendwann umsetzen, aber ich freue mich auch weiter davon zu hören und vielen Dank, Nina.
Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch.
Und ich gebe damit ab zu Claudia Prinz.
Ja, die Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft in Deutschland sind das Thema unserer aktuellen Podcast-Folge. Die Diskussionen um das Thema sind zunächst natürlich politischer Natur, gerade weil seit Jahren über Befristungen in der Wissenschaft debattiert wird, über Kettenbefristungen, über sehr kurze Laufzeiten von Verträgen für den Mittelbau und Ähnliches. Die sozialen und beruflichen Folgen dieser Sonderregelungen im Arbeitsrecht für die Wissenschaft sind sehr umstritten und es wird eben auch sehr rege um sie gestritten. Mittlerweile, schon seit Jahren, gibt es Initiativen befristeter WissenschaftlerInnen, also vor allem des sogenannten Mittelbaus. Zum Beispiel Ich bin Hanna, Ich bin Reihan und die problematisieren die Unsicherheit, die daraus resultierenden Machtverhältnisse an der Universität und im Wissenschaftsbetrieb insgesamt und auch die sozialen Ausschlussmechanismen, die damit einhergehen. Akademische Prekarität ist ein wirklich drängendes Problem der Wissenschaft, nicht nur, aber gerade auch in Deutschland. Bei aller Aktualität ist das Thema aber an sich überhaupt nicht neu. Und über die lange Geschichte akademischer Prekarität in Europa spreche ich jetzt mit Joel Weiss und mit Tobias Winnerling. Tobias Winnerling ist Frühneuzeithistoriker an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Seine inhaltlichen Schwerpunkte sind die Kultur- und Wissensgeschichte der Neuzeit. Habilitiert hat er sich mit einer Studie zum Vergessenwerden im akademischen Milieu in der Moderne. Und in der Redaktion von Hasuts Kult ist er außerdem Mitglied der Fachredaktion für die frühe Neuzeit. Und Joel Weiss leitet den Forschungsbereich Digitale Literatur und Kulturwissenschaften an der Uni Trier. Und einer ihrer Arbeitsschwerpunkte liegt auf frühneuzeitlichen Wissenskulturen mit einem Schwerpunkt auf dem 18. Jahrhundert. Herzlich willkommen in unserem Podcast, Joel und Tobias. Und ich freue mich sehr, dass ihr hier seid.
Ja, wir freuen uns auch. Vielen Dank für die Einladung.
Ganz meinerseits, kann ich nur bestätigen.
Ja, mit dem Thema akademischer Prekarität habt ihr euch unter anderem im Rahmen einer Konferenz befasst, die ihr im Juni 2022 veranstaltet habt, die ihr auch gemeinsam organisiert habt. Und der zeitliche Rahmen, den ihr mit der Konferenz aufgespannt habt, war das 12. bis 20. Jahrhundert. Das heißt, ihr habt einen sehr langen Untersuchungszeitraum gewählt, bewusst. Und da möchte ich erstmal fragen, was hat euch dazu bewogen, den Begriff und das Konzept der Prekarität in einer so langen Perspektive anzuwenden, gerade auch auf AkademikerInnen? Und was bedeutet er dann eigentlich? Und schließlich, was waren auch die wichtigsten Ergebnisse eurer Analyse?
Ja, ich glaube, dann würde ich einfach mal anfangen. Tobias und ich hatten schon lange mit dem Gedanken gespielt, also selbst vor Ich bin Hanna, ob man nicht einmal etwas machen sollte zu gelehrter beziehungsweise akademischer Prekarität im 17., 18. Jahrhundert, wo wir beide zu Hause sind, weil wir das selber in unseren Studien immer wieder gesehen haben, dass das einfach diese Unsicherheit auf Gelehrte extrem viel Einfluss nimmt auf Lebenswege. Und gerade wenn man sich so mit den Gelehrten der dritten, vierten, fünften Reihe befasst, ist das auch etwas, das einfach omnipräsent ist, würde ich sagen. Wir haben dann aber ziemlich schnell gemerkt, dass wir uns nicht nur aufs 17., 18. Jahrhundert fokussieren wollen, sondern dass wir es eigentlich auch sehr spannend fänden, wenn wir mehr Eindrücke einfach auch aus frühen Zeiten und aus späteren Zeiten dazu bekommen könnten, um eben das System Universität mit der Brille der Prekarität zu beleuchten.
Genau. Unser Ansatz war da der, dass wir uns überlegt haben, das Universitätssystem als solches ist ja eine europäische Sonderentwicklung, die man anderswo nicht in dieser Form antrifft, etabliert sich eben im 12. Jahrhundert. Und die Frage, die wir uns gestellt haben, war dann, ist sowas wie akademische Prekarität ein Sonderfall innerhalb dieses Systems oder ist es sozusagen von Anfang an mit eingebaut? Und wenn es von Anfang an mit eingebaut ist, in welcher Form und gibt es da Konjunkturen und wie verändert sich das System über die verschiedenen Wechselfälle der Zeit, denen es ja nun mal unterworfen ist im Laufe seiner langen Geschichte? Und da haben wir bei der Tagung ganz wesentlich zunächst erst einmal Begriffsarbeit leisten müssen, denn es war gar nicht für alle Anwesenden von Anfang an klar, ob das wirklich sinnvoll ist, zu sagen, wir beschäftigen uns hier mit Prekarität, also mit unsicherer Erwerbsarbeit, weil für die Vormoderne ja eigentlich gilt, dass alle Formen von Erwerbsarbeit irgendwie prekär sind. Und da war die Frage, inwieweit ist denn der akademische Sektor da überhaupt besonders? Gibt es irgendwelche Merkmale, die ihn da spezifisch auszeichnen?
Und konntet ihr euch auf der Konferenz dann auf ein Ergebnis einigen? Gibt es diese besonderen Merkmale für die Universität? Gibt es etwas, was sozusagen in das System Universität eingebaut ist, was Prekarität begünstigt oder vielleicht sogar als systemisch notwendig erscheinen lässt über die Jahrhunderte hinweg?
Ja, also ganz geeinigt, wie halt wir gute HistorikerInnen sind, konnten wir uns natürlich nicht. Aber ich denke, wir haben schon in der Longue Durée sehen können, dass gerade der doch hohe Status, der mit einer Position an einer Universität oder selbst mit einem Studium an einer Universität einhergeht, natürlich schon etwas ist, dass diese Prekarität und auch das Bereitsein quasi von sich selbst aus mehr zu geben, um in diesem System zu sein und eben, dass die Prekarität auch in Kauf zu nehmen, doch schon etwas ist, das man eigentlich relativ lange beobachten kann.
Würdet ihr sagen, dass das ein Stück weit auch Teil eines Gelehrtenhabitus ist in der europäischen Geschichte?
Das ist nicht ganz so einfach zu beantworten, befürchte ich, aber es hat auf jeden Fall damit zu tun. Es hat auch mit der Genese dieses Systems zu tun, denn etabliert wird die Universität ja in kirchlichen Zusammenhängen. Sie wird geboren aus kirchlichen, mönchischen Gelehrten, die sich zur Universitas Scholarum zusammenschließen. Und die sind nicht bedürftig. Die werden ja versorgt. Denn die haben in ihrer Kirche alles, was sie brauchen und die müssen sich um nichts kümmern. Und in dem Maße, wie das System aber größer wird und Externe anzieht, also Studierende, die dann nicht KlerikerInnen werden wollen, sondern Ärzte oder Juristen und dann später auch Gelehrte, die keine Kleriker mehr sind, spätestens nach der Reformation, fallen diese Voraussetzungen weg. Und die müssen anderweitig finanziert und versorgt werden. Und das ist ein ewiger Streitpunkt. Es gibt immer wieder Kämpfe um die Fundation, also um die Ausstattung der Universitäten mit Finanzmitteln. Und da wird dann immer gerne gesagt, ihr macht das ja für euch. Ihr wollt damit was Besseres werden. Ihr habt dann am Ende auch relativ sichere unter damaligen Bedingungen und relativ risikofreie, was das körperliche und allgemeingefährliche angeht, Arbeitsplätze. Da sollt ihr euch mal nicht beschweren, dann müssen wir das auch nicht über Gebühr finanzieren. Und damit kommt so dieser wettbewerbliche Charakter und auch die Frage nach der angemessenen Ausstattung akademischer Lebensverhältnisse damit rein. Also vom Habitus her sollten wir eigentlich immer noch alle Mönche sein.
Das kommt mir irgendwie näher vor, als es mir lieb wäre. Das bedeutet, dass eigentlich von der Genese her Wissenschaft als Beruf die Domäne bestimmter sozialer Schichten ist. Und wäre die These dann, dass die Ausweitung ja überhaupt einer wissenschaftlichen Bildung und wissenschaftlicher Karrieren letzten Endes etwas ist, mit dem das System Universität nicht Schritt gehalten hat, wo es sich nicht ausreichend angepasst hat, auch an vielleicht die gesellschaftliche Rolle und Funktion der Universität dann in der Moderne?
Ja, ich denke, das kann man schon so sagen. Also man sieht dann im 18. Jahrhundert, und das haben wir bei der Tagung auch besprochen unter dem Stichwort der Akademikerschwemme, dass natürlich hier plötzlich Leute in ein System drängen, die vorher nicht Teil sein konnten, aus welchen Gründen auch immer. Und Geld spielt da natürlich auch eine große Rolle. Und da ist so eine Umbruchsphase, wo man merkt, das System Universität kommt da nicht mehr nach. Es sind zu viele Leute, oder das ist zumindest der Diskurs, ganz ähnlich wie heute, es sind zu viele Leute und wir wissen nicht, was wir mit diesen Leuten machen. Dass dann in der Praxis tatsächlich so stimmt, ist wiederum eine andere Frage. Aber hier würde ich schon sagen, dass man eine Entwicklung ganz zentral beobachten kann, die man eben bis heute eigentlich nachverfolgen kann. Und wo das System Universität, so wie es eben jetzt ist, bis heute eigentlich nicht wirklich eine Antwort darauf gefunden hat. Und wo man vielleicht auch in Frage stellen muss, ob man dieses System Universität nicht einmal grundsätzlich aufbrechen muss oder überhaupt raus, weil die mönchischen Strukturen sind halt letztlich immer noch da. Ne?
Das ist natürlich eine große und wichtige Frage, insbesondere wenn wir uns auch vielleicht aktuelle Debatten anschauen, die eigentlich auch schon lange bestehen über die Wissensgesellschaft, in der wir alle ja heutzutage irgendwie leben. Ein Begriff, der auch in gesellschaftlichen Debatten zu Recht sehr prominent ist. Der aber natürlich schon auch die Frage aufwirft, also was ihr jetzt geschildert habt, da steckt für mich auch ein bisschen drin, dass der Grundgedanke letzten Endes ist, Bildung muss für die Gesellschaft nützlich sein und das Risiko, dass man einen Weg gewählt hat, wo sich am Ende rausstellt, dass diese Bildung nicht nützlich ist für die Gesellschaft, das trägt dann eben jeder und jede Einzelne. Also, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich erinnere mich jedenfalls an die ein oder andere Familienfeier mit der wiederholt gestellten Frage, wo soll das denn dann hinführen, Kind? Und ich frage mich sozusagen in der Wissensgesellschaft, wer soll diese Risiken tragen? Wer soll auch letzten Endes entscheiden, welches Wissen und welche Bildung nützlich sind? Und hat die Universität auf diese Problematik eine adäquate Antwort? Vor allem in Zeiten, in denen sozusagen Innovation im Hinblick auf Wissen und überhaupt die Art und Weise, wie Wissen generiert wird, so groß ist wie in der gegenwärtigen Phase auch von Machine Learning und AI.
Das ist eine gute und schwierige Frage und ich glaube, das System Universität hat da tatsächlich keine Antwort, weil es auch keiner haben kann, denn dafür ist es gar nicht gemacht, sondern es ist dafür gemacht, einerseits tatsächlich dieser zweckrationalen Logik zu folgen, nämlich in gewissem Maß sozialen Aufstieg zu ermöglichen. Und dann muss zeitspezifisch immer verhandelt werden, wie viel sozialer Aufstieg für welche sozialen Gruppen ist denn überhaupt möglich und tragbar. Und andererseits Funktionseliten zu reproduzieren, also der Gesellschaft in Anführungszeichen Menschen zur Verfügung zu stellen, die bestimmte Positionen ausfüllen. Und dann hat es aber eben auch noch den darüber hinausgehenden Anspruch, den es sich relativ schnell zugelegt hat, mit dem Wissen und der Bildung Menschen eben auch zu veredeln, ganz klassisch im Humboldtschen Ideal gesprochen. Und das ist erstmal ein ungerichteter Prozess, denn wir wissen ja gar nicht, und das ist dann das, was heutzutage so diese Krise der Universitäten mitbefeuert, was in Zukunft überhaupt irgendwann mal als nützlich und den Menschen irgendwie veredeln angesehen werden wird. Welche Kenntnisse sind denn überhaupt für die kommenden Jahrzehnte brauchbar? Das ist unter dem Eindruck einer sich eher langsamer wandelnden Lebenswelt in der Vormoderne vielleicht noch einfacher gewesen, zu sagen, wir haben hier Strukturen, die sind relativ langfristig stabil und die können wir dann auch einigermaßen im Voraus planen. Aber heutzutage ist es sehr schwierig geworden. Und wenn die Universität sich diesen Nützlichkeitsgedanken so ultimativ zu eigen macht, tut sie sich damit keinen Gefallen, weil sie diesen Anspruch nicht erfüllen kann.
Das finde ich einen sehr wichtigen Punkt. Ich glaube auch sozusagen, es fällt dann schwer, irgendwelche Prognosen zum jetzigen Zeitpunkt aufzustellen, könnt ihr gerne machen, aber es ist gewagt vielleicht. Was ich schon sagen würde, ist, in der Zeit, in der wir leben, in der Gesellschaft, in der wir leben, tut weder die Universität noch die Gesellschaft sich einen Gefallen, wenn letzten Endes ja ein wissenschaftlicher Berufsweg von der sozialen Lage abhängt, in dem Maße, wie das aktuell der Fall ist, weil sich eben die Frage stellt, wie funktioniert Inklusion und Exklusion? Zum einen natürlich über einen Habitus, der eher bildungsnah ist, zum anderen aber natürlich eben auch über die Frage, wer kann sich Arbeitslosigkeit leisten, wer kann sich sozusagen materielle Unsicherheit leisten. Und ich glaube nicht, dass wir da auf einem guten Weg wären, wenn wir so weitermachen würden als Universität oder auch als Wissenschaftssystem insgesamt, wie in den letzten Jahren und Jahrzehnten, wo Kettenverträge häufiger, Laufzeiten kürzer und Lebensläufe verwinkelter und pendelabhängiger werden. Was mich vielleicht zum letzten Punkt noch bringt, mit Care-Arbeit und mit Familienfreundlichkeit ist das natürlich auch nicht besonders gut verträglich. Da muss ich nochmal kurz zurückkommen auf den Aspekt, eigentlich sollten wir alle Mönche sein. Das fand ich jetzt vielleicht noch einen wichtigen Aspekt, dass im Grunde genommen sozusagen der Akademiker in dieser Tradition natürlich recht isoliert und nicht als Teil eines sozialen Gefüges im Sinne von Familie und Care-Arbeit gedacht wird. Oder liege ich da falsch?
Ich denke, das sieht man auch natürlich Schwankungen über die Zeit hinweg. Wenn ich jetzt wieder auf die frühe Neuzeit zurückkommen kann, ist es ja so, dass der Akademiker in die Familie und das Haus eingebunden ist, wo ein ganzes soziales Netzwerk integriert wird in eigentlich diese Arbeit des Akademikers in dem Fall. Wo ja auch im Moment sehr viel darüber diskutiert wird, wie kann man denn eigentlich historisch diesen Beitrag von Frauen, von teilweise auch Kindern oder eben den Assistenten, die dann nicht so in der Forschungsliteratur erwähnt werden, wie kann man den herausarbeiten? Und ich denke, das ist auch eine sehr wichtige Rolle von uns als Historikerinnen, genau diese Beiträge herauszuarbeiten, um eben zu zeigen, es war nie diese Einzelperson, die letztlich den Erfolg ausmachte. Und ich glaube, ein etwas Positives, das wir vielleicht auch mit rausnehmen können, und du hast es angesprochen, diese Frage der In- und Exklusion, wer kann denn überhaupt dazugehören? Natürlich, ich glaube, diese Illusion müssen wir nicht haben, dass diejenigen, die mit viel Glück ins Leben gestartet sind und Geld haben, sich einfach diese Prekarität, wie du richtig gesagt hast, länger leisten können. Ich glaube, wenn wir das positiv wenden, kann man aber auch in der Longue Durée sehen, dass diese Kategorien der In- und Exklusion ständig verhandelt worden sind, sich ständig verändert haben. Wer durfte drin sein? Wer musste draußen bleiben? Und vielleicht kann man das einfach auch als Chance sehen und sagen, wir haben die Möglichkeit, das auch von innen heraus zu verändern, aus der Universität heraus. Und wenn wir es nicht machen, wer macht es dann? Und ich bin da relativ optimistisch, dass wir da auf einem guten Weg sind, um zu sagen, wir wollen diese Mechanismen der In- und der Exklusion verändern. Und vielleicht kommt ja dabei ein, wenn auch nicht neues System, sondern auch ein so verändertes System heraus, dass es einfach mehr Leuten ermöglicht, diesen Weg zu gehen, wenn sie es wollen.
Da würde ich mich anschließen, das müsste das Ziel sein. Wir dürfen uns da nicht von unserer Vergangenheit dominieren lassen. Und wir können zwar über die Longue Durée wirklich lange Pfadabhängigkeiten solcher Strukturen feststellen, auch im universitären und akademischen System, aber wir müssen uns denen ja nicht zwangsweise unterwerfen. Denn die große Veränderung, die wir heutzutage haben gegenüber der Vormoderne und auch langen Perioden des 19. und 20. Jahrhunderts, ist, dass wir jetzt Universitäten und einen akademischen Betrieb in einer demokratischen Gesellschaft haben, was vorher nicht der Fall war. Und wir können uns dann nicht darauf zurückziehen. Wir bleiben in dem ganz klassisch gedachten Elfenbeinturm, die letzte Bastion der ständischen Gesellschaft, die auf dieser Erde immer noch existiert. Das kann nicht funktionieren, sondern da muss die Universität sich, das wäre zumindest meine Meinung, demokratisieren, um genau das zu leisten, um eben ein inklusives System sein zu können, das wirklich für alle da ist.
Vielen Dank für dieses Gespräch, vielen Dank für eure Argumente, Positionen und ich habe auch sehr viel Neues gelernt. Es ist definitiv ein großer Themenkomplex, an dem wir dranbleiben werden und den wir weiter verfolgen werden. Ich bin auch gespannt auf eure weiteren Forschungen in dem Bereich und hoffe, dass wir uns wieder sprechen.
Vielen Dank.
Ja, das hat Spaß gemacht. Danke sehr.
Schön, mir hat es auch Spaß gemacht.